Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder einen sehr, sehr spannenden Gast. Und weil diese Woche unser spannender Gast auf der anderen Seite von dem großen Teich sitzt, hatten wir am Anfang ein paar technische Probleme und wir mussten diesmal auf Microsoft Teams ausweichen. Deswegen sieht das Ganze heute ein bisschen anders aus, als es sonst ausschaut. Aber ich denke, das wird an dem interessanten Gast ja nichts ändern. Bevor wir allerdings hier unseren interessanten Gast begrüßen, begrüße ich wie jede Woche erst einmal meinen lieben Kollegen. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, danke. Hallo Marc, hallo Axel. Heute werfen wir in der Tat mal einen Blick über den großen Teich, denn unser heutiger Gast sitzt in den USA, stammt gebürtig aus Deutschland, ist hierzulande und in den USA als Rechtsanwalt zugelassen und ist nach verschiedenen Stationen inzwischen in der Kanzlei Morgan, Lewis und Bockius gelandet. Dort ist er Special Legal Consultant, insbesondere in den Bereichen Datenschutz, Technologie und KI. Außerdem ist er Mitherausgeber der Fachzeitschriften MMR und ZD. Welche Station ihn dann in die USA geführt haben, warum er sich für die Vereinigten Staaten entschieden hat, was er dort so als Special Legal Consultant so alles macht und was diese Tätigkeit von der eines deutschen Anwalts unterscheidet, das und noch ein bisschen mehr vielleicht besprechen wir jetzt alles mit ihm. Damit herzlich willkommen, Dr. Axel Spieß.
Hallo zusammen.
Ja, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich fange ja quasi immer damit an. Irgendwann hatte der junge Axel Spieß mein Abitur in der Hand und ihm stand quasi die ganze Welt offen und er hat ja auch ein bisschen was daraus gemacht, aber wusstest du, nachdem du das Abiturzeugnis in die Hand gedrückt bekommen hast, sofort, ich will Jura studieren? Oder wie war das in deinem Fall? Oder wo hast du überhaupt Abitur gemacht?
Ja, ich habe Abitur in Düsseldorf gemacht, in einem altsprachigen Gymnasium. Mein Großvater und mein Patenonkel waren beide Latein- und Griechischlehrer. Dass ich eigentlich mit Latein insbesondere aufgewachsen bin und da auch schon irgendwie mal so nebenher was gehört hatte vom römischen Recht. Und irgendwie hat mich das auch fasziniert und habe mir gedacht, auch so von Profil her, Notendurchschnitt und so, passt das eigentlich sehr gut mit Jura, habe mich vorher da mal ein bisschen erkundigt. Ich habe keinen Rechtsanwalt in der Familie gehabt, aber durch Bekannte und so habe ich dann gesagt, ich fange dann an und habe dann in Bonn angefangen, Jura zu studieren.
Jetzt bist du von Düsseldorf aus nach Bonn wahrscheinlich nicht morgens mit der Bahn gependelt, sondern du hast dir da wahrscheinlich eine Wohnung genommen oder eine Bude genommen. Wie war das für dich, in Bonn zu studieren? Damals ja noch Bundeshauptstadt, das ist ja schon auch ein paar Tage her.
Ja, ich war auch immer politisch interessiert und habe also deswegen auch gerade Bonn genommen, habe auch angefangen, Politikwissenschaft nebenher zu studieren. Damals noch bei Herrn Professor Bracher, der ziemlich bekannt ist, beim Professor Schwarz, Bracher für die deutsche Geschichte. Also es ist alles sehr geschichtlich geprägt. Und habe dann erstes Semester in Bonn angefangen, habe auch noch mit sehr viel Mühen ein Zimmer gefunden in der Nähe. Und das war dann so der erste Schritt.
Wie war das für dich, Jura zu studieren? Ist dir das leicht gefallen, das Jurastudium, oder war das schon eher Kämpfen?
Das Jurastudium ist in Deutschland ist nicht leicht wir waren am Anfang bei den Vorlesungen auch da war alles überfüllt und die Professorin Zivilrecht 1 hat es auch darauf angelegt, möglichst alle Leute aus dem Hörsaal rauszukriegen, die nach ihrer Meinung nicht geeignet waren, auch durch die ersten Klausuren, und man wurde eigentlich jeden Tag damit konfrontiert, dass beim Jurastudium man gesagt kriegt, du kannst aber gar nichts. Und allein schon die Noten, die dann vergeben werden, sind ja anders als in der Schule. Und was ein voll befriedigend ist, muss man erst lernen.
Ja, es klingt vertraut, ja.
Klingt vertraut. Aber jetzt hast du ja logischerweise durchgehalten. Aber war das denn, was hat dich denn motiviert, da durchzuhalten? War das preußische Disziplin?
Nein, also ich glaube nicht mal beim Jurastudium mit preußischer Disziplin Blumentöpfe gewinnt, sondern da kommt so einiges zusammen. Man muss erstmal in das Denken reinkommen, man muss auch damit zurechtkommen, dass also Wörter was bedeuten. Insofern hilft die Ausbildung am altsprachlichen Gymnasium sehr, wo man dann, weiß ich nicht, die Bello Gallico übersetzt hat, wo man von Wort zu Wort geht oder im Griechischen halt irgendwelche philosophischen Texte. Also das fand ich sehr hilfreich. Ansonsten die Masse an Stoff, die auf einen geworfen wird, ist enorm. Und Das macht es natürlich schwer und gerade auch, wenn man die ersten Klausuren oder Hausarbeiten schreibt, kommt dann auch ein gewisser Ernüchterungseffekt bei den meisten.
Dann hattest du logischerweise irgendwann dein erstes Staatsexamen. Wie ging es dann für dich weiter nach dem ersten Staatsexamen?
Ja, also so ganz ist das nicht so gelaufen. Ich hatte
Okay.
ein Stipendium von der Adenauer Stiftung und bin dann hier
Oh.
ein Jahr nach Washington gekommen,
Ah.
zur American University und habe dann hier studiert. Und das war wie gesagt, über die Adenauer Stiftung war ein sehr, sehr interessantes Jahr, wo ich der erste Europäer war, der am US Supreme Court einen Praktikumsplatz bekommen habe. Das ging heute überhaupt nicht mehr, aber da habe ich nichts Besonderes gemacht, außer vielleicht ein paar Akten hin und her geschoben. Aber ich hatte Zugang zu den ganzen Verhandlungen und zu den ganzen Dokumenten, die also für die von den Anwälten eingereicht wurden. Das war schon sehr, sehr interessant.
Das heißt, du hast noch vor dem ersten Staatsexamen ein Jahr in den USA gemacht, habe ich jetzt richtig verstanden?
Richtig.
Und wie war das dann für dich als junger Mann mit paar 20 in die USA zu kommen? Ganz anderes Rechtssystem?
Ja, das erstens und außerdem auch ein ganz anderes Arbeitssystem. Das US College lässt sich nicht vergleichen mit einer deutschen Universität. Da gibt es Tausende von Unterschieden. Es ist also allein schon, dass man hier eben die riesigen Studiengebühren normalerweise bezahlt. Ich hatte, wie gesagt, das Glück, dass ich ein Stipendium hatte, aber das macht es hier schon ganz anders. Aber da können wir auch getrennt nachher noch drüber sprechen.
Okay, das heißt, du bist schon mit dem USA-Eindruck dann wieder nach Hause gekommen und hast dann das erste Staatsexamen gemacht. Wie ging es denn dann für dich weiter in so einer
Ja,
politischen Stadt wie Bonn?
danach bin ich doch mal sozusagen ausgebüxt, weil ich dann nach dem Staatsexamen nach Frankreich gegangen bin und bin dann an die Schule Sciences Po gegangen. Institut d'études politiques heißt die, die in Paris ist und in der vor allen Dingen politische Kräfte ausgebildet werden, aber auch viele, die nachher in die Grande École gehen, die dann dabei waren. Und also der bedeutendste Professor dort, der ist gerade vor kurzem gestorben, der Name ist vielleicht bekannt, der heißt Alfred Grosser oder Grosser. Der hat auch viele Bücher geschrieben und das war wiederum ein ganz anderes Arbeiten dort.
Okay, wenn ich es so richtig mitbekomme, also erstens, ich bin ja kein Jurist, aber auch so als Außenstehender hat man ja in Frankreich schon eine sehr, sehr starke, auch nochmal Elitenbildung über das Schul- und Universitätssystem. Jetzt bist du dann dort an so einer Elite-Universität? Du sagtest, das wäre ganz anders gewesen als in Deutschland. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was dort anders war?
Also ich kann nur sagen, zum Beispiel mündliche Prüfungen an Sciences Po laufen so ab in Französisch natürlich, dass man abgefragt werden wird, wie heißen die Scheidungsregeln im Code Civil zum Beispiel. Ja, das bin ich, glaube ich, gefragt worden. Was gibt es da für Möglichkeiten? Also es wäre nicht so wie in Deutschland, wo man da seinen großen Schönfelder stehen hat und dann guckt, wie das Gesetz aussieht, sondern man wird wirklich abgefragt über den Text. Und das ist auch hier in den USA so, wenn man bei einer Law School ist. Und so, man hat also überall, das wird dann eben das Wissen im Gesetz abgefragt und nicht irgendwie diese Falllösung, die in Deutschland dann kommt und jemand so einen tollen Fall ausgedacht hat, der dann diskutiert wird. Das ist ein bisschen anders.
Okay, also jetzt habe ich, Entschuldigung, Marc, jetzt habe
Klar.
ich gelesen, du warst also jetzt im Studium schon im Ausland, dann im Referendariat auch nochmal, Station Deutschland, Russland, Indien. Das sind ja jetzt nicht die, wo man immer hört, oh, da will ich unbedingt hin, sondern das ist ja schon ein bisschen exotischer, würde ich sagen. Bist du so ein kosmopolitischer Mensch, der wirklich Reisefieber immer hat? Oder wie kommst du dazu, dass du gesagt hast, ich will möglichst jetzt ins Ausland und da auch nochmal Erfahrungen sammeln? Dann auch noch in so Länder wie Russland und Indien zum Beispiel.
Ja, mit Indien damals war ich eigentlich, spielte ich mit dem Gedanken, in diplomatischen Dienst zu gehen und bin dann auch genommen worden dann für Indien. Und ich kann mich nur erinnern, wie wir bei der Ausbildungsstelle des Auswärtigen Amts in Bonn saßen und neben mir die Kollegen, die gingen nach Brüssel, Luxemburg oder was. Und ich kriegte einen riesen Stapel von Unterlagen zu Indien, insbesondere wie schlimm das da sei und wie grausam einfach das damals die Beamten geschrieben haben, damit sie noch eine Zulage kriegten. So hatten mir
Okay.
das erklärt. Aber es war dann in der Praxis gar nicht so, sondern es war eigentlich eine sehr interessante Zeit. Ich war damals bei der indischen, da in Indien, weil keiner sonst da war, verantwortlich für die Leichen, die dann da, die Deutschen, die dann da entsprechend
Oh, okay.
in Indien umgekommen sind und zu gucken, dass die entsprechend eingeäschert wurden und dann nach Deutschland transportiert wurden. Das nennt sich dann vortragender Urnenrat im Jargon des Auswärtigen Amts.
Okay.
Zu welchem Zeitpunkt hast du das gemacht? War das dann zwischen erstem und zweiten Staatsexamen, nach dem zweiten Staatsexamen?
Im Rahmen des Referendariats in der Wahlstase.
Ah, okay, verstehe. Gut. Jetzt bin ich mal so ein bisschen flapsig mit meinen Worten. Dich hat sehr, sehr viel ins Ausland getrieben. Was gefällt dir nicht an Deutschland?
Also ich bin eigentlich sehr mit Deutschland verbunden. Ich war am Sonntag mit meiner Tochter zur 9. Sinfonie von Beethoven, die aufgeführt worden ist, und habe mit ihr länger darüber gesprochen. Die spricht auch ganz gut Deutsch. Was Schiller in seiner Ode da eigentlich sagt, was Freude schöner Götterfunken eigentlich heißt. Und also es gibt immer wieder auch hier in Washington sehr viele Kreise von Deutschen, die dann zusammenkommen, und da ist man natürlich zum Teil mit involviert, und die deutsche Sprache ist immer noch meine Muttersprache.
Okay, jetzt hatte Michael es schon gesagt, du warst dann irgendwann auch in Moskau. Was hat dich denn dahin verschlagen? Also.
Ja, das war halt damals so die Zeit, wo die Grenzen runtergingen. Also nachdem Ronald Reagan ja gesagt hat, Mr. Gorbatschow, open that gate, und dann alles so, sagen wir mal, Richtung Osten ging. Und da hat mich dann ein Bekannter von einer anderen Kanzlei angesprochen, ob ich nicht nach dem zweiten Staatsexamen Lust hätte, nach Moskau zu gehen, und habe in der Zwischenzeit, einfach weil es mich interessierte, Russisch gelernt. Nicht perfekt, aber so, dass ich mich einigermaßen verständigen konnte, und bin dann auch irgendwann mal während der Referendarzeit nach St. Petersburg gegangen. Lustigerweise gerade zu der Zeit, wo Leningrad in St. Petersburg umbenannt wurde. Da war dann die entsprechende Abstimmung, Golosowanie, wie man das auf Russisch sagt. Und ich weiß nicht, ob ich Herrn Putin da irgendwo gesehen habe. Der kommt ja auch aus St. Petersburg, aber ich habe ihn nicht erkannt.
Okay, gut. Jetzt hast du dich ja irgendwann mal in deiner anwaltlichen Laufbahn dafür entschieden, auch in die USA zu gehen. Und das heißt, du musstest dann aber in den USA ja deine nochmal eine Anwaltszulassung bekommen, oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, das ist damals, ich weiß nicht, ob das heute noch so geht, so gelaufen, dass ich meine deutsche Anwaltszulassung hier mitnehmen konnte und dann mich hier entsprechend registrieren lassen konnte. Ich bin damals in die USA gekommen, wie bei vielen, die hier sind, durch Heirat und mit einer Amerikanerin, und habe dementsprechend mich dann da einiger Zeit dann, nachdem ich war ja zwischendurch nochmal in Deutschland, dann dazu durchgerungen, dann hier hinzukommen. Und das war wieder quasi ein Neuanfang, aber kein schlechter, denn ich bin jetzt hier schon seit 20 Jahren.
Okay, und irgendwann hat es dich dann mal von den juristischen Themengebieten, du könntest dich ja auch mit Verwaltungsrecht beschäftigen oder mit Verfassungsrecht beschäftigen oder mit Aktienrecht, wenn man schon in den USA ist, mit Wirtschaftsrecht. Warum hat es dich denn irgendwann primär in das Thema Datenschutz getrieben?
Ja, also so Computer haben mich eigentlich schon immer so ein bisschen fasziniert. Nicht, dass ich da jetzt der große Experte wäre oder so, aber wie das so ist, wenn man dann jung ist und dann irgendwie so mit der Technik dann da zu tun hat. Ja, und dann habe ich während in Bonn habe ich mal ein Seminar gemacht hier zum Thema Datenschutz. Das war damals ganz was Exotisches. Und da kam damals das Volkszählungsurteil und so weiter. Und da weiß ich noch, dass ich da richtig Auseinandersetzungen hatte, auch mit den anderen Seminarteilnehmern, weil ich gar nicht so begeistert war von dem Volkszählungsurteil, und da irgendwie dachte, das kann doch eigentlich nicht so sein, wie es ist. Naja, auf jeden Fall hat mich das dann irgendwie doch eingeholt später, aber eigentlich über einen anderen Weg. Nämlich, ich bin eigentlich in den Datenschutz gekommen über die Telekommunikation. Und die Telekommunikation habe ich betrieben bei FEBA, jetzt E.ON, wo ich Abteilungsleiter öffentliches Recht war, ein paar Jahre in Düsseldorf. Und da habe ich dann mich auch zwangsläufig mit Datenschutz beschäftigen müssen. Und ja, so kann man da auch das Gleis.
Okay, das heißt, zum Zeitpunkt, wo die DSGVO in Europa auf den Plan kam, 2018 oder 2016 ja schon, da warst du natürlich in den USA. Wie ist denn dein Blick aus den USA quasi auf diese DSGVO-Gesetzgebung insgesamt? Hat man das in den USA mit Freude aufgenommen oder eher mit Zurückhaltung oder mit Schrecken?
Also vielleicht muss ich da vorausschicken, überhaupt, da gab es ja schon eine lange Vorgeschichte und vorher gab es ja eben entsprechend die entsprechende Richtlinie zum Datenschutz und so. Also das hat mich schon vorher beschäftigt, juristisch das Thema. Und dann kam die DSGVO und dann war hier so der Eindruck, da gibt es einen schönen englischen Ausdruck, what the heck? Also, was soll das eigentlich, ja? Es gibt also verschiedene, damals und jetzt eigentlich auch, verschiedene Ansätze. US-Unternehmen, die sich sehr dafür interessieren, die das also sehr ernst nehmen. Andere, die sagen, interessiert mich überhaupt nicht, ich mache genau das weiter, was ich bisher auch weitergemacht habe. Und dann die dritte Gruppe, die sagt, na ja, also, erzähl mir doch mal, was da alles drin steht und wir damit möglichst, wenig Mitteln möglichst da uns positionieren können, dass wir nicht irgendwo aufs Schafott geführt werden.
Okay, und
Okay.
wie war das jetzt für dich dann also oder anders gefragt, also du hast jetzt in der Kanzlei in den USA begonnen, warst du da schon im Thema Datenschutz und war das auch ein Thema, warum die dich angestellt haben oder war das da quasi erst ein Prozess?
Ja, das war eher ein Nebenkriegsschauplatz. Der Hauptkriegsschauplatz war wirklich Telekommunikation. Das war so eine Zeit, wo also jemand anrief und sagt, ich habe hier einen neuen Telekom-Dienst und möchte gerne in 50 Ländern registriert werden. Leg mal bitte los. Und dass man sich dann überlegt, wie man in Moldawien und Bulgarien dann irgendwelche amerikanischen Dienste registrieren lässt. Und da waren wir damals hier in unserer Telekom-Gruppe 50 Anwälte, die sich damit beschäftigt haben. Also wahrscheinlich mehr, als sich im Moment jetzt tagtäglich in Deutschland mit der TK beschäftigen. Was mir also sicherlich geholfen hat, ist, dass ich gute Kontakte habe zum deutschen Verband VATM, der die Wettbewerber vertritt und ich da seit ja, und Tag eigentlich schon das Washington Desk von denen bin, und dadurch auch immer wieder Kontakte habe. Und zweitens, dass ich eigentlich von Anfang an, und das habe ich hierhin auch mitgenommen, für die MMR Multimedia-Recht viel geschrieben habe. Dann haben wir uns irgendwann überlegt, dass wir doch eine Ausgründung machen, nämlich die ZD halt, und die am Anfang, sag ich mal, so ein bisschen auch wieder so ein Orchideenfeld, die ZD, die Zeitschrift für Datenschutz, die aber dann mittlerweile ballonhaft sich entwickelt hat und ich glaube, einige der führenden Zeitschriften auch in dem Markt ist. Und das macht mir auch sehr viel Freude, bei den beiden Zeitschriften zu gucken, dass es läuft, auch mit Sachen zu begutachten. Setzt natürlich voraus, dass ich weiß, wovon ich rede. Das heißt, meine Herausforderung ist eigentlich tagtäglich auch zu gucken, dass ich weiß, was läuft in Europa überhaupt und damit auch seriös arbeiten kann. Und das ist sicherlich immer wieder täglich eine neue Herausforderung.
Okay, ich versuche es mal so ein bisschen für mich zu verstehen, einzuordnen. Das heißt, du bist in der Kanzlei dann derjenige gewesen, okay, wir brauchen irgendwas mit der Telekommunikation in Europa, wir wollen dort irgendwie etwas machen und dafür haben wir dann den Axel Spieß, der kümmert sich darum, dass das läuft.
Erstmal das und zweitens aufgrund hier meiner Sprachkenntnisse, dass man auch in Ländern mal anrufen kann und fragen kann, was ist eigentlich los und auch die Dokumente lesen kann in den verschiedenen Sprachen. Und das war damals und ist eigentlich auch heute auch noch ziemlich wichtig.
Okay, das heißt, du
Das
bist
ist,
also
glaube ich.
für eure Anwaltskanzlei also dann sowas wie der Anker nach Europa, wenn es um diese Themen geht.
Ja, jetzt mittlerweile, hier bei Morgan Lewis hat sich natürlich auch wieder ein bisschen entwickelt. Wir haben ja zwei große Büros in München und in Frankfurt, mit denen ich auch sehr, sehr gut und gerne zusammenarbeite. Und also da gibt es natürlich auch wieder andere Expertise, die dann kommt. Aber sage ich mal, am Anfang war es wirklich so, dass man Leute suchte, die überhaupt wissen, wie kriege ich irgendwie einen Dienst registriert irgendwo. Und was muss ich machen in Sachen Datenschutz? Wie muss das aussehen? Aber das ist über die Jahre dann auch ein bisschen gewachsen.
Okay, umgekehrt dann die Frage, betreust du denn dann deine Mandanten auch, wenn es um US-Recht geht?
Also wir haben hier bei uns, da sind wir sehr, sehr vorsichtig und wir müssen immer gucken, auch bei größeren Fällen, dass wir Experten zu Rande ziehen. Also ich würde mir nicht zutrauen, sagen wir mal, irgendwas zum Datenschutz ohne Einbeziehung eines versierten oder einer versierten Kollegin zu machen. Und wir bilden sehr, sehr häufig Teams, allein schon aus Haftungsgründen. Da muss man natürlich auch als Anwalt vorsichtig sein, genauso wie auch beim deutschen Recht, dass man also aufgrund der Haftung immer guckt, dass man auch mit mehreren dann äußert. Und das ist
Okay.
auch hier in den USA gang und gäbe.
Okay, verstehe.
Das heißt, dir wird auch in Zukunft dann nicht langweilig werden, wenn du diese Regelungsflut aus Europa jetzt auf euch zukommen siehst mit dem AI Act, mit dem Data Act, dem Data Governance Act, den ganzen Acts und NIS-2-Richtlinie und so weiter. Das wird ja unter Umständen für amerikanische oder internationale Unternehmen ja auch nicht ganz uninteressant, ne?
Ja, deswegen schreibe ich jetzt auch gerade mit am Nomos-Kommentar zum KI-Akt. Und der kommt ja auch demnächst raus. Das wird ja ein richtig fettes Werk werden. Und ich mache also den Länderteil USA. Der ist auch fast schon fertig. Einfach die Unterschiede zu sehen und dann auch immer wieder zu beleuchten. Ich habe ja fast eigentlich monatlich, wenn nicht sogar wöchentlich, irgendwo was in der ZD oder in der NNR drin, was hier an neuen Entwicklungen tut. Hier zum Thema Datenschutz. Und weil die Systeme halt so unterschiedlich sind, ist das schon ganz schön spannend.
Das glaube ich. Wie wird denn der AI Act in den USA so aufgenommen? Also sagt man, oh, als die Europäer wollen wieder was regulieren. Lasst uns doch erstmal machen, die schöne neue Technologie einfach mal entwickeln. Oder sagt man, ja, das ist schon vernünftig, wenn man das mal ein bisschen in die Grenzen packt.
Ja, so, wenn man es flapsig sagt, die Europäer sind super im Regulieren, die Amerikaner und die Chinesen sind super in KI-Anwendungen. Da könnte man vielleicht auch nochmal eine Diskussion führen. Stimmt es wirklich, dass die EU-Regelungen sich über die ganze Welt so ausbreiten und in den anderen Ländern so umgesetzt werden? Das läuft dann im Stichwort Brussels-Effekt. Und ich kratze mich da immer mit dem Hinterkopf und sage, ist das wirklich so? Also in der Praxis glaube ich, dieser ganze Brussels-Effekt ist auch zum Teil nicht ganz eine Erfindung von EU-Bürokraten, um zu rechtfertigen, dass die wieder neue Gesetze aus der Maschine auswerfen, die dann bitte die ganze Welt beglücken sollen und seid umschlungen Millionen, um nochmal auf die Oder mit Freude
Ja,
zurückzukommen.
genau. Ja, jetzt haben wir jetzt schon so ein paar Themen irgendwie angeschnitten, AI Act und sowas. Was liegt denn so in deinem Alltag, jetzt mal abgesehen von deinen Autorentätigkeiten, so primär auf deinem Schreibtisch? Ich soll es natürlich keine Mandanten nennen, aber so Themengebiete. Was machst du denn tagtäglich?
Ja, es ist also, geht in zwei Richtungen. Also einmal natürlich, und das ist wahrscheinlich im Moment der Hauptschwerpunkt, sind das US-Unternehmen, die wollen wissen, was tut sich da eigentlich, was muss ich machen. Die kriegt man auch nicht an die Angel, indem man da irgendwie lange Memos schreibt und so, sondern man muss wirklich gucken, was tut sich Neues, und die dann irgendwie beraten werden wollen, was heißt das für mich speziell. Und dann versuche ich also zu erklären und auch forschen, welche Möglichkeiten es gibt, um damit irgendwie zurande zu kommen, das auch zu erklären. Wir machen zum Beispiel hier bei Morgan News ziemlich viele Webinare, also wenn man uns auf die Webseite geht, so sieht man das auch, wo ich auch mit anderen zusammen was sage zu gewissen Themen, insbesondere jetzt KI-Akt, ich habe jetzt eine ganze Reihe von Webinaren gemacht, um auch den US-Kollegen und den US-Unternehmen zu zeigen, also hier kommt was, bitte darauf achten und guckt, dass er damit zurechtkommt.
Also bist du vorwiegend beratend tätig oder bist du auch öfter mal vor Gericht?
Vor Gericht bin ich nie, und das einfach auch, habe ich jetzt auch nicht das Bedürfnis zu, zumal hier Litigation in den USA ist wieder ein ganz spezielles, riesiges Thema. Die läuft übrigens ganz anders, aber da hört man auch fast eine eigene Vorlesung oder ein eigenes Webinar zu machen. Wie das hier geht. Man will also der Wahrheit bis zum Letzten auf den Grund gehen. Das wird man in Deutschland so nicht machen. Aber nein, ein Bericht bin ich nicht. Aber natürlich Verträge und so weiter durchgucken, Policies durchgucken. zu überlegen, wie gehe ich mit gewissen Entwicklungen um, oder einfach auch den Leuten zu erzählen, die dann überlegen, kaufe ich jetzt ein Unternehmen, was muss ich beachten, was sind die Risiken, die da kommen und so. Und wie gesagt, ich mache das ja nicht alleine.
Was hat dir denn ursprünglich an dem Anwaltsberuf oder an der Vorstellung, die du hattest vom Anwaltsberuf, so gefallen? Weil du hast am Anfang ja jetzt gesagt, du hättest vielleicht auch in den diplomatischen Dienst wechseln können, etc. Also warum die Anwaltstätigkeit?
Ja, die Anwaltstätigkeit, weil sie halt so abwechslungsreich ist, und da bin ich nicht der Einzige, der das sagt. Also ich kann noch mal als Anekdote erzählen von Indien, dass natürlich da auch man mich angesprochen hat, ob ich das machen will, und ich mir immer überlegt habe, diplomatischer Dienst heißt, man zieht dauernd um, man zieht vielleicht die Familie mit oder nicht, aber man hat auch nicht so das die Möglichkeit, das zu kontrollieren. Dann bin ich auch mal angesprochen worden, ob ich nicht mal da in den Nachrichtendienst gehe. Und dann hat aber jemand gesagt, mit ihrem Nachnamen Spies, ist vielleicht nicht das besondere Cover, das man da braucht. Insofern ist das dann auch damit ausgeschieden.
Das ist schon
Leider.
wieder so lustig und so auffällig, das hätte schon wieder keiner geglaubt, dass du
Ja,
spionierst
oder
mit dem
vielleicht
Namen.
gerade die gute Cover, ja, aber
Ja, eben.
da habe ich leider nichts mit zu tun.
Okay.
Okay, jetzt sitzt du, wie ich glaube ich gerade gehört habe, schon seit 20 Jahren in den USA und hast auch Familie dort, Kinder dort, Tochter dort. Jetzt habe ich aber trotzdem quasi mal so meine Standardfrage, und vielleicht ist die ja, wenn man von außen drauf schaut, noch andere, also noch anders zu beantworten, als wenn man im Rädchen drin sitzt. Und zwar nehmen wir mal an, der Axel Spies ist jetzt einen Tag König, Kaiser von Europa und kann in Europa Gesetze ändern, die etwas mit dem Thema Datenschutz zu tun haben, von mir aus auch mit dem AI Act. Wo würdest du denn sagen, boah, ey, das muss dringend geändert werden? Ihr habt sie nicht mehr alle an der Murmel.
Muss ich jetzt das Lied, wenn ich mal König von Deutschland wäre, singen?
Ja,
Das
genau.
hoffe ich ja nicht.
Rio Reiser.
Ja, genau. Also das brauche ich nicht.
Nee.
Aber wenn ich mal König der EU wäre, würde ich wahrscheinlich den ganzen KI-Akt eindampfen auf das, was wirklich Sinn macht. Also mir ist, sind die 300 Seiten, ist mir viel zu viel. Und ich habe gerade eine Zusammenfassung geschrieben. Hier in Colorado ist der erste KI-Akt rausgekommen. Das sind 26 Seiten. Der tritt dann 2026 in Kraft, damit alle noch Zeit haben, sich darauf einzustellen. Und in der Zwischenzeit ist da nicht sehr viel. Also irgendwie habe ich den Eindruck, wir regeln uns zu Tode aus Brüssel. Und das alles umzusetzen, das höre ich auch immer wieder hier von deutschen Unternehmen, ist schon eine ziemliche Sache. Wenn dann noch die anderen Regelungen dazukommen, ich kann mal so Lieferkettengesetz und so, das ist natürlich sehr schwierig. Und das ist auch für US-Unternehmen, die nach Europa gehen, ein Problem, wenn die sehen, was da an Compliance nötig ist. Das heißt nicht, dass es hier keine Compliance gibt, ganz im Gegenteil. Aber sag ich mal, das zu verstehen und überhaupt damit klarzukommen, was da in Europa gefordert wird, ist schon eine ziemliche Aufgabe.
Okay, verstehe. Also ein bisschen das Ganze zu entschlacken, will ich das mal überschreiben. Genau. Michael.
Gut, ja, mit deinem Lebensweg, wenn ich allein sehe, in welchen Ländern du warst und so weiter, kannst du irgendeinen Tipp, einen Ratschlag für jüngere Menschen irgendwie ableiten, die sagen, Mensch, ich will auch irgendwas mit Datenschutz machen, entweder in den USA oder hier in Deutschland, wo auch immer. Hast du irgendeinen Tipp, wo du sagst, ja, das hat mir auf meinem Lebensweg total geholfen? Oder sagst du, ja, ein paar Sachen, die hätte ich mir echt sparen können, die haben mich nur so ein bisschen abgehalten von dem Ziel, wo ich hin wollte?
Ja gut, das Ziel war nie so ganz klar, jedenfalls am Anfang. Das ist auch vielleicht nicht schlecht, wenn man gerade beim Jurastudium sich so offen lässt. Man weiß nie, wie es hingeht. Und es gibt ein Leben nach den Examen. Ja, also das muss man vielleicht Jurastudenten auch wieder sagen, weil die dann sich so fokussieren drauf, und da war ich vielleicht auch sicherlich dabei. Und ich habe auch kein schlechtes Examen gemacht, aber ich meine dann, dass man dann gucken muss, das geht auch dann weiter. Und es kommen so viele andere Qualitäten und Herausforderungen. Was ich immer wichtig finde, ist, dass man selbstbestimmt überlegt, wo man arbeitet und was man will. Und deswegen, wie gesagt, diplomatischer Dienst kam für mich jetzt nicht in Frage. Nur als kleine Anekdote am Rande, da in Indien, eines Tages musste ich meinen Drahtbericht ins Auswärtige Amt schreiben, weil gewisse Raubvögel den Botschafter im Schwimmbad angefallen haben. Und die Frage war, wie beseitige ich die Raubvögel und ich dann in der sogenannten Morgenrunde, wo also alle zusammensaßen und überlegten, was so am Tage anlief, dann als der Botschafter fragte, gesagt habe, man sollte doch mal prüfen, wann Jagdzeit wäre auf diese Vögel, wir wären doch auf deutschem Territorium. Und ich dann einen Drahtbericht ins Auswärtige Amt geschrieben habe zu dem Thema Jagdzeit der Vögel in Indien. Und ich weiß, ich habe nie eine Antwort gekriegt.
Okay, gut.
Aber ich fasse es mal ein bisschen zusammen. Vielleicht deine Sprachkenntnisse haben sicherlich auch keinen Nachteil gebracht für deine berufliche Tätigkeit, ne? Wenn ich Englisch, Russisch, ein bisschen Französisch wahrscheinlich, Griechisch und Latein, das hilft ja alles dann schon so ein bisschen.
Ja, vor allen Dingen, und das sage ich meinen Töchtern auch, man muss sich für die Sprache interessieren. Die ist auch jetzt noch so im Englischen, es kommen immer wieder neue Wörter auf und so weiter. Da muss man auch mal in der Lage sein, entweder zu fragen oder mal selbst nachzugucken, worum geht es da eigentlich. Und das muss auch nach 20 Jahren noch sein. Und wenn jemand sagt, ich kann Englisch oder ich kann Französisch, dann ist immer die Frage, bis zu welchem Grade. Und das macht es dann auch wieder etwas schwierig, wenn jemand dann nach außen hin hausiert, ich kann das alles und dann klappt es dann doch nicht.
Gut. Ja, mit
Okay.
Blick auf die Uhr wollen wir gar nicht mehr so an einigen
Oh,
Stellen
ein
zu
bisschen
sehr
Zeit haben wir noch.
ein bisschen ins Detail gehen, aber genau, ein paar Minuten haben wir eben noch oder ein paar Themen habe ich noch. Jetzt haben wir natürlich quasi mit dir mal einen Fachmann in den USA sitzen. Wie würdest du denn jetzt mal auch so das amerikanische, also die Ausbildung zum Anwalt vergleichen mit der deutschen Ausbildung, das amerikanische Justizsystem. Wie kann man das so ein bisschen einordnen? Also wenn man in den USA sagt, ich will Jurist werden, im Vergleich zu in Deutschland, ich will Jurist werden. Man hört ja immer
Ja,
von
ich hole
diesen
mal gerade was hier aus
schweineteuren
dem.
Universitäten.
Ja, ich hole mal gerade was aus dem Schrank hier, wo ich das dran das kennengelernt habe. Also das oder das müssen wir mal ein bisschen Reklame machen hier. Also die deutschen Juristen arbeiten mit Kommentaren und immer wenn was Neues rauskommt, rennt man direkt zum Computer und schreibt wieder was. Deswegen kommen jetzt auch wieder alle möglichen Kommentare zum KI-Akt und so weiter. Ich habe hier ganze Masse stehen bei mir im Schrank, auch in Greifweite, die ich durchaus auch brauche und so weiter. Aber das gibt's nicht in den USA. Und wenn jemand hier aus von den Kollegen in mein Büro kommt, sagt der, wow, was steht denn hier alles rum? Und dann sage ich hier Article to Article Commentaries on GDPR oder so. Ja, irgendwie das macht man hier nicht. Und man geht auch bei der Ausbildung ganz anders vor, wie ich schon sagte. Es geht also mehr darum, zu lernen, die Technik zu lernen, umzugehen, vielleicht Verträge zu entwerfen, Entscheidungen zu analysieren und so weiter. Aber man spezialisiert sich dann relativ früh. Also ich habe einen Kollegen, der sitzt hier um die Ecke, der macht eigentlich den ganzen Tag nichts anderes als Lizenzen für Raumschiffe, die dann ins All fliegen und auch, dass sie ihre Frequenzen bekommen und so weiter. Und das geht bis zum Mond. Und der hat sich also dahin spezialisiert. Der hat aber auch eine Ausbildung, also dann technisch, dass er das wirklich hinkriegt. Und diejenigen, die da hinkommen, die haben ja alle schon Undergraduate gemacht im College und die sind dann entsprechend auch schon auf gewisse Dinge eingestellt, haben meistens auch schon gearbeitet irgendwo. Es gibt keine Referendarzeit hier im deutschen Sinne, als nicht, aber die werden dann auch dann angelernt für bestimmte Tätigkeiten hier. Und das ist also total anders in Deutschland, wo man dann eben noch im zweiten Staatsexamen gefragt wird, eher, erklären Sie mir die Eingriffskonditionen im Bereicherungsrecht und nennen Sie mir die oder was oder Täter hinter dem Täter oder sonst was Nettes. Ja, das würde man hier nie abprüfen. Und dieser enzyklopädische Ansatz der Ausbildung hier, den gibt es hier nicht.
Jetzt hast du es ja vorhin schon, du hast, wenn ich das richtig mitbekommen, du hast Töchter, ich weiß ja nicht, wie alt sie sind, aber irgendwann werden sie auch mal zur Universität vermutlich gehen. Würdest du, wenn du es dir aussuchen könntest, sie eher in Deutschland oder eher in den USA auf eine Universität schicken wollen?
Also die sind beide, haben hier in Deutschland angefangen und nee, in den USA, Entschuldigung, in den USA angefangen, aber sind beide mit Deutschland verbunden. Und die Jüngere geht jetzt auch in den deutschen Bereich, allerdings nicht nach Deutschland, sondern in die Schweiz zur Uni. Und Das habe ich auch sehr geraten. Und ja, also die Ausbildung hier ist insofern schon anders, weil es hier halt die Studiengebühren gibt. Und das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied zu Deutschland.
Ja, gut. Dafür bröckelt manchmal bei uns hier in den Universitäten der Putz von den Wänden und gegebenenfalls auch von den Decken, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, jetzt sitzt du in Washington. Ich will nicht zu sehr in Tagespolitik irgendwie abdriften, aber wie sieht man das denn so aus anwaltlicher Sicht, was alles in den USA passiert, wenn man einen deutschen Hintergrund hat? Du bist ja in der Straße, wo bald jemand Neues einziehen könnte, der da
Ja,
schon mal wohnte.
Pennsylvania Avenue wollte ich gerade sagen, der Hintergrund, man sieht das jetzt nicht so gut, geht raus auf das ehemalige Trump Hotel, jetzt Waldorf Astoria, direkt an der Pennsylvania Avenue. Hier ist wirklich die gute Stube, wo auch immer sehr viele Demonstrationen und Veranstaltungen sind, Pennsylvania Avenue. Man ist also direkt um die Ecke. Ich fahre jeden Morgen, wenn ich im Büro bin, wenn es irgendwie geht, mit dem Fahrrad und fahre dann auch am Weißen Haus vorbei. Muss mir immer wieder klar machen, oh, okay, ist der Joe jetzt da, ist er nicht da? Ich habe immer schon mal winke mal, aber er winkt leider nie zurück. Good morning, Joe, good morning, Axel, sagt er leider nicht. Aber man fährt da halt vorbei und auch hier natürlich dann mit dem Blick dann aufs Kapitol und so. Also hier pulsiert das Herz schon und auch der Supreme Court ist hier, sagen wir mal, ein paar Blocks weg. Und wenn ich also sehe, was da am Freitag rausgekommen ist, an Supreme Court-Entscheidungen, die sind also schon wieder sehr, sehr wichtig für eigentlich die ganze Welt zum Thema Immunität des Präsidenten, aber auch eine sehr wichtige Entscheidung, die ich jetzt auch kommentiere, hier zum Ermessensentscheidung der Verwaltung, wie weit ist das richtig nachprüfbar, eine ganz grundsätzliche Entscheidung, die da rausgekommen ist, die 40 Jahre Fallrecht kaputt gemacht hat. Ob man das gut findet oder nicht, das sind also ein paar Entscheidungen, die hier getroffen werden, die haben auf der ganzen Welt Einfluss.
Gut, okay, dann
Spannend.
ist das in der Tat spannend. Dann bedanken wir uns aufs Allerherzlichste beim Axel, dass du dir hier heute die Zeit für uns genommen hast. Es war uns eine Ehre, dass wir jetzt hier mit jemandem in Washington an der Pennsylvania Avenue reden konnten, der uns so ein bisschen einen Einblick in den Blick auf Europa von den USA gegeben hat. Das finde ich natürlich sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, jedoch zu abschließen, ich wollte natürlich nicht irgendwie den diplomatischen Dienst hier schlecht machen, ganz im
Nein.
Gegenteil. Ich muss sagen, es sind ganz tolle Leute hier. Ich habe ja auch Kontakte in die Botschaft rein, die sich auch sehr einsetzen und auch super ausgebildet sind. Also wer da Spaß an dem Beruf hat, gerne. Für mich war es halt nichts. Aber andere, für die ist das vielleicht super geeignet. Und eben auch gerade diese ganzen diplomatischen Verbindungen, die es hier in Washington gibt mit Weltbank, Währungsfonds, Botschaften und so weiter, ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Wollte ich nochmal abschließend
Ja.
sagen. Und wer da mehr zu wissen will, kann mich auch gerne mal kontaktieren oder man sieht sich mal irgendwie beim Webinar oder so.
Genau, in diesem Sinne bedanken wir uns
Sehr
beim
gut.
Axel. Wenn jemand noch eine Frage an den Axel hat, dann möge er sie irgendwie kriegen wir das schon untereinander kommuniziert. Es muss hier keine Frage unbeantwortet bleiben. Das kriegen wir dann schon irgendwie hin oder auch Kontaktmöglichkeiten. Man findet den Axel mit seiner beruflichen Adresse auch im Internet sehr, sehr problemlos. Und falls wir uns nicht hören, werden wir auf jeden Fall von dir lesen, weil wir auf jeden Fall uns deinen Kommentar zur KI-Verordnung anschauen werden und wir natürlich auch den einen oder anderen Artikel immer in den Magazinen lesen, an denen du mit beteiligt bist an der Veröffentlichung. Dafür schon mal vielen Dank für deinen Einsatz an dieser Stelle. In diesem Sinne bedanken wir uns bei euch da draußen auf das Allerherzlichste und macht's dann gut. Bis zum nächsten Mal.
Danke. Tschüss.